Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Episode des Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Tja, unser Thema heute ist vom Namen her wohl selbsterklärend, wobei wir das Wort Selbsthypnose auch nur durch Hypnose ersetzen könnten, denn letztlich sollte Hypnose doch irgendwann jeden auch zur Selbsthypnose befähigen. Und der Bezug zum Sport stellte sich nicht nur ein, weil ich unter anderem Sportwissenschaften studiert habe und selbst durch Leistungssport sozialisiert bin. Konkret bin ich auf dieses Thema für die aktuelle Episode durch ein Gespräch mit einem entfernten Bekannten gekommen, dessen Sohn Tennis spielt. Der junge Mann spielt Tennis bei den U18 Junioren und das auf internationalem Niveau. Der Punkt war hier nun, dass er ein Problem hat, das im Leistungssport recht häufig ist. Er ist das, was man einen Trainingsweltmeister nennt. Das ist, wie gesagt, ein weit verbreitetes Phänomen. Menschen, Sportler, die auf höchstem Niveau aktiv sind, die im Training weit überdurchschnittliche Leistungen bringen, möglicherweise sogar tatsächlich auf Weltklasseniveau, die können oftmals im Wettkampf nicht annähernd auf ihr vorhandenes Potenzial zurückgreifen. Jedenfalls brachte mich dieses Gespräch über den betreffenden jungen Mann auf den Gedanken, doch mal ein wenig über die psychologischen Aspekte des Sports und sportlicher Leistungen zu reden und natürlich auch darüber nachzudenken, wie und wo Hypnose oder Selbsthypnose hier unterstützen könnte. Und dieses Feld ist nun allerdings so weit, dass wir da gleich mal zwei Episoden draus machen und das hier ist nun die erste. Vordergründig spielt beim Sport natürlich die körperliche Leistungsfähigkeit die entscheidende Rolle. Zumindest dann, wenn wir vom olympischen Sportartenkanon reden. Bei all dem, was man im weitesten Sinne unter Denksport fassen könnte, sind die Prioritäten natürlich anders verteilt, aber das soll jetzt mal nicht unser Thema sein. Aber über diese körperliche Leistungsfähigkeit hinaus gibt es natürlich noch andere leistungsbegrenzende Faktoren, die eher im mentalen oder kognitiven Bereich zu suchen sind. Und deren Bedeutung nimmt einfach zu, je näher man den eigenen körperlichen Leistungsgrenzen kommt. Ein wunderbares Beispiel dafür war Jürgen Hingsens Auftritt bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch daran. Ein echtes Drama. Jürgen Hingsen, Weltrekordhalter im Zehnkampf, im Wettstreit mit seinem Dauerkonkurrenten Daley Thompson. Hingsen war wie Thompson körperlich top vorbereitet. Aber während Thompson letztlich Olympiasieger wurde, dauerte Hingsens olympischer Zehnkampf genau 9 Minuten. 9 Minuten, dann hatte er nämlich bereits in der ersten Disziplin, dem 100-Meter-Lauf, seinen dritten Fehlstart hingelegt und war damit disqualifiziert. Der Wettkampf war also für den Weltrekordhalter trotz seines körperlichen Topzustands zu Ende, bevor er überhaupt richtig begonnen hatte. Und sein Trainer bestätigte hinterher im Interview auch die Gründe des Versagens mit dem Satz: Wir haben zwar seinen Körper hingekriegt, aber nicht seinen Kopf. Wenn Hochleistungssportler also durch optimale Trainingsprozesse, ideale Ernährung und angemessene Lebensführung ihre körperlichen Ressourcen komplett ausgereizt haben, dann machen mentale Prozesse eben den Unterschied aus. Wobei gleichzeitig die mentale Stärke in ihren vielen verschiedenen Dimensionen den Sportler überhaupt erst befähigen, zum Beispiel in der Härte zu trainieren, wie es im absoluten Spitzensport nun einmal nötig ist, um erfolgreich zu sein. Zu diesen verschiedenen Dimensionen mentaler Prozesse im Sport gehören dann so banale Dinge wie der Wille, um zum Beispiel Schwierigkeiten, Hindernisse oder auch nur die Quälerei im Training zu überwinden oder auch langen, harten Wettkämpfen standhalten zu können. Und es gehört auch die Beharrlichkeit dazu, das dauerhaft zu tun. Ich weiß nicht, wie viele unserer Hörer Udo Bölz noch kennen. international sehr erfolgreicher Radrennfahrer in den 1990ern und frühen 2000er Jahren. Es gibt da eine wunderbare Anekdote von der Tour de France 1997. Jan Ullrich war damals Bölls Teamkapitän und Gesamtführender im gelben Trikot. Bölls sollte nun damals Ullrich auf einer extrem harten Bergetappe in den Vogesen unterstützen. Und als Ullrich da schwächelte, fuhr gerade ein Kameramotorrad neben den beiden, als Bölls auf dem Anstieg Ullrich den wunderbaren Satz zuschrie: "Quäl dich, du Sau!" Also, der Wille, die Fähigkeit, sich quälen zu können, gehört im Training genauso dazu wie im Wettkampf. Je nach Sportart natürlich mal mehr, mal weniger. Im Triathlon zum Beispiel, und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung beurteilen, geht ohne die Fähigkeit, sich zu quälen, gar nichts. Und auf den langen Distanzen eines Ironman sowieso nicht. Was haben wir noch für mentale Komponenten? Nun, Entschlusskraft. Also die Fähigkeit, Entscheidungen zu fällen und sie auch umzusetzen, gehört dazu. Oder Mut, wenn es darum geht, Risiken bewusst zu bewältigen und möglicherweise dabei auch Ängste zu überwinden. In welchem Maße das dann eine Rolle spielt, hängt natürlich wieder von der konkreten Sportart ab. Und auch die Art eines Risikos, das man eingeht, ist natürlich unterschiedlich. Es ist offensichtlich etwas vollkommen anderes, im Basketball, Handball, Fußball oder Hockey beispielsweise einen riskanten Pass zu spielen, als wenn ein Skirennläufer Risiken eingeht. Während eine riskante Fehlentscheidung in einer Spielsportart sich vielleicht negativ auf das Resultat auswirkt, dann stellt sie doch zumindest in aller Regel keine Gefahr für die körperliche Unversehrtheit dar. Bei unserem Skiläufer, der beispielsweise auf der berühmten Streif beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel mit 140 Stundenkilometern das Risiko falsch einschätzt, na, da ist das offensichtlich etwas ganz anderes. Oder bei einem Radrennfahrer, der bei der Abfahrt einer Bergetappe auf regennasser Straße zu viel riskiert. Andererseits ist prinzipiell zu wenig zu riskieren im sportlichen Vergleich auf Spitzenniveau auch negativ. Das ist zwar weniger gefährlich, aber auch weniger erfolgreich. Die passende Dosis macht's also mal wieder. Ein weiterer mentaler Aspekt wäre Selbstbeherrschung. Also Emotionen und spontane Impulse unter Kontrolle zu halten. Das kann beispielsweise bedeuten, sich von einem Gegner oder auch einem ablehnenden Publikum nicht provozieren zu lassen und cool zu bleiben. Und an dieser Stelle hat dann die Selbstbeherrschung auch eine Schnittmenge mit einer weiteren mentalen Eigenschaft im Spitzensport, nämlich der Konzentrationsfähigkeit. Also der Fähigkeit, sich optimal zu fokussieren und gleichzeitig störende Reizeinflüsse bewusst auszublenden. Und dabei spielt dann natürlich auch eine Rolle, wie lange ich das kann. Also meine Konzentrationsausdauer. Im Tennis beispielsweise kann ein Spiel durchaus bereits nach einer Stunde zu Ende sein. Es kann aber auch mal 5 Stunden oder länger dauern. Ein Rekord gab's in dieser Hinsicht 2010 in Wimbledon, als John Isner im 5. Satz Nicolas Mahut besiegte. Mit 70-68 nach 8 Stunden und 11 Minuten. Und diese 8 Stunden und 11 Minuten, die waren nur der 5. Satz dieses Matches. Da ist es offensichtlich, dass am Ende nicht in erster Linie der die besseren Karten hat, der solchen Strapazen körperlich gewachsen ist, das waren sie wohl beide, sondern der, der über eine so lange Zeit seinen Fokus aufrechterhalten kann. Ich denke schon, diese Beispiele machen deutlich, was für ein breites Feld die Sportpsychologie da zu bearbeiten hat. Und da haben wir über allgemeine Dinge wie Motivationspsychologie oder Themen wie Angst im Sport oder auch Aggressionen noch gar nicht geredet. Was die generellen Motive angeht, kann man ja davon ausgehen, dass Wettkampfsportler über ein ausgeprägtes Leistungsmotiv verfügen und dass sie erfolgsmotiviert sind. Denn wären sie das nicht, dann hätten sie es ja gar nicht erst auf das aktuelle Leistungsniveau im Wettkampfsport geschafft. Aber so ein generelles Motiv, also eine zeitlich überdauernde Persönlichkeitseigenart, die sagt natürlich noch nichts oder wenig über die aktuelle Motivation aus. Es sagt also wenig über das, was einen Athleten dazu bringt, sich in einer speziellen Situation auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten. Das hängt dann nämlich auch von vielen aktuellen Einflussfaktoren ab. Faktoren, die dann entweder im Sportler selbst liegen können, sogenannte internale Faktoren, oder auch solche, die aus der aktuellen Situation und der Umwelt resultieren. Dann sprechen wir von externalen Faktoren.
Musik.
Bevor wir weitermachen, nur ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Unsere beiden nächsten Selbsthypnose-Seminare finden am 21. Januar in München und am 18. Februar in Berlin statt. Nähere Informationen dazu findet ihr in den Shownotes. Nehmen wir den aktuellen Gegner. Ist das einer, der den Sportler schon viele Male besiegt hat? Oder einer, gegen den man bislang immer gewonnen hat? Ein solcher äußerer Einflussfaktor auf den Kopf oder die Psyche kann natürlich auch die Wettkampfstätte sein. Wenn ein Athlet in einem bestimmten Stadion oder auf einer bestimmten Strecke noch nie gewinnen konnte, dann wirkt sich das natürlich auf die Erwartungshaltung aus. Das ist dann häufig eine Art self-fulfilling prophecy und hat dann mehr mit Aberglauben als mit Fakten zu tun. Für den Sportler macht das aber auch keinen Unterschied. Wenn seine mentale Situation eine positive ist, dann wird sich das auf seine Leistungsfähigkeit auswirken. Genauso wie wenn seine mentale Situation eine negative ist. Das ist ein klassisches Arbeitsgebiet für einen Sportpsychologen oder die Sporthypnose, um das zu kompensieren. Nicht umsonst gehört eine psychologische Betreuung im Spitzensport heute zum Standard. Und auch mentales Training ist im Hochleistungsbereich nicht mehr wegzudenken. Im Grunde genommen kommt es eigentlich unabhängig von der jeweiligen Sportart nur darauf an, auf welchem Niveau sie betrieben wird. Bewegen wir uns an den körperlichen Leistungsgrenzen und sind zwei Athleten diesbezüglich auf dem gleichen Top-Niveau, dann machen es eben die mentalen Unterschiede. Und solche mentalen Unterschiede finden wir zwischen verschiedenen Athleten des gleichen Leistungsniveaus, aber natürlich umso mehr, wenn wir einen Anfänger mit einem Routinier in einer Sportart oder einem Profi vergleichen. Und das kann man sogar recht leicht messen, mit einem EEG zum Beispiel, einem Elektroenzephalogramm. An Sportinstituten weltweit gehört das inzwischen zu den diagnostischen Standardverfahren. Und da zeigt ein Vergleich von Sportlern verschiedener Könnensstufen deutlich, dass Anfänger einer Sportart beispielsweise eine sehr große Streuung beanspruchter Hirnregionen aufweisen. Sie sind also mental mit vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt. Und zwar mit vielen oder vielleicht sogar den meisten davon überflüssigerweise. Nur weiß das ein Anfänger gar nicht. Je besser aber das Leistungsniveau wird, bis letztlich zum Profi, desto geringer wird die Anzahl der aktiven Hirnregionen während der sportlichen Tätigkeit. Desto stärker sind diese wenigen Verbleibenden dann aber aktiv. Warum ist das so? Warum sind im Gehirn eines Anfängers nun so viele Bereiche aktiv und beim Profi nur so wenige, die aber intensiver? Nun, das liegt unter anderem daran, dass beim Profi die exakte Zielbewegung verinnerlicht wurde. Das Bewegungsprogramm läuft jetzt also automatisiert, ohne unnötige kognitive Nebentätigkeiten ab. Der Profi muss nicht mehr über die Bewegung an sich nachdenken, wie der Anfänger. Und im Idealfall denkt der Profi auch nicht über unnötige Außenfaktoren nach. Auch das ist etwas, das ein Anfänger kaum ausblenden kann. Der Anfänger belastet sich auch in seiner Grobkoordination der Bewegung selbst mit vielen überflüssigen Mitbewegungen. Das wird bei besser geübten Sportlern in der Phase der Feinkoordination weniger. Und bei einem Profi ist die Bewegung komplett automatisiert. Und bei all dieser Verfeinerung und Ökonomisierung der Bewegungsabläufe geht das motorische Lernen auch mit einer Ökonomisierung der Hirnaktivität einher. Das Problem dabei ist allerdings, dass das Gehirn als Steuerzentrale von Bewegungen leider auch anfällig für Störeinflüsse wie beispielsweise Emotionen ist. Wobei wir da jetzt eigentlich etwas differenzierter sein müssten, denn Emotionen im Sport sind natürlich nicht grundsätzlich schlecht oder negativ, im Gegenteil. Sie können ja auch pushen und antreiben. Aber es kommt eben auch hier auf das rechte Maß zum rechten Zeitpunkt an und natürlich auf die Sportart. Die Art und Weise, wie sich zum Beispiel Rugby-Spieler aufpeitschen, wäre für einen Sportler in einer feinmotorischen Sportart wie Bogenschießen oder auch Golf vollkommen ungeeignet. Aber so oder so, ein Athlet, der im Leistungssport auf höchstem Niveau erfolgreich sein will, muss einfach den für seine spezielle Sportart relevanten psychischen und mentalen Voraussetzungen entsprechen. Ja, und das war's dann mit dem ersten Teil unserer Doppelepisode zum Thema Sportpsychologie und Sporthypnose. Mehr zu diesem Thema gibt's in einer weiteren Episode. Aber ich hoffe, ihr habt bereits jetzt auch wieder das eine oder andere zum Nachdenken mitgenommen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und gerne nehmen wir wie immer Anregungen für weitere Themen oder Wünsche nach Vertiefungen von euch auf. Wer noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Episode unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!